Herzlich willkommen zurück bei Agilität Unplugged, echte Fälle, echte Menschen. Mit Fabian Schwarz,
der sich durchs stürmische und kalte Berliner Winterwetter zu dir geschlagen hat hier, und Wilma Klaassen van Husen,
die auf dem Weg hierhin schon eine Menge interkultureller Erlebnisse hatte und gestern Abend ein Meeting hatte, was auch international besetzt war. Und das heißt, wir sind bei unserem Folgentitel.
Folge 6. Interkulturelle Diversität in einen Erfolgsfaktor verwandeln.
Fabian, da hast du mein altes Diplomarbeitsthema ausgegraben.
Ja, ich hatte Bock drauf, weil ich habe das in der Firma erlebt. Aber du hast ja gerade so schön angeteasert, Wilma. Ich würde gerne erstmal hören, wie du bist durch Interkulturalität hierher gekommen. Also ich weiß nicht, ob es alle wissen, aber wir nehmen in Kreuzberg auf, ne? Am Kottbusser Tor. Ich glaube, hier haben wir auch unsere erste Live-Begegnung gehabt, mitten im Sommer. Und ich glaube, wenn es irgendwo einen Schmelztiegel, der, wie ich finde, als jemand, der schon lange in Berlin ist, positiv gelebten Interkulturalität gibt, dann ist es hier am Kottbusser Tor, oder?
Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Viele Nationalitäten, viele Gerüche, viele Speisen, das brauche ich als kleiner Kulinarik, freut mich das immer.
Ja.
Wenn ich auch in fremde Küchen eintauchen kann. Und Kultur ist geteilte Normen, Werte, Artefakte, das, was das kulturelle Erbe einer Gesellschaft ist. Und ja, da bin ich damals angefangen. Das hat mich fasziniert im Studium schon. Ich habe dann den Schwerpunkt dementsprechend gesetzt und habe in Professional Service Firms dazu meine Diplomarbeit geschrieben. Ah. Und da ging es darum, wie schaffen wir Teams dahin zu entwickeln, dass sie im interkulturellen Kontext profitabel arbeiten können.
Super interessant.
Und da habe ich auf Theorien aufgebaut, natürlich, die schon älter sind, aber wohl bekannt auf Trompmanas, auf Schein, auf Hofstede, die aber auch mitunter sehr theoretisch-wissenschaftlich sind. Und du bringst mir heute eine Theorie mit und einen Praxisfall,
ja,
die im wahren Leben angewendet werden kann.
Ja, ja, wir gehen heute ein bisschen bei Aaron Meyer Culture Map rein. Ein paar Leute, die in einem modernen Bürokontext unterwegs sind, kennen das vielleicht. Die sich auch die Frage gestellt hat, wie kann ich Diversität in Teams, interkulturelle Diversität eigentlich in einen Erfolgsfaktor umwandeln? Weil, und das hatten wir im Vorgespräch, du hast das so schön gesagt, die passiert einfach, ne?
Ja. Und ich bin ja, wie gesagt, ein überzeugtes Mittelstandskind. Und es ist innerhalb einer Jahrestagung des Wirtschaftsverbandes oder die IHK, ich kann es nicht mehr sagen, hat ein Sprecher gesagt, Interkulturalität oder Diversität, es wird uns passieren, es ist schon da.
Ja.
Wir können das nicht aktiv steuern, sondern wir werden als Unternehmen damit konfrontiert.
Ja.
Es fällt in unsere Unternehmen, auch in kleine Unternehmen rein. Wie gehen wir damit um?
Ja, ich erinnere mich auch, das ist nicht der Fall, aber das triggert das sofort, habe ich auch im Vorgespräch gesagt, meine Englischlehrerin, ne? Niederrhein, Kalka, plattes Land, ein Gymnasium. Es ist 2008. Frau Christönissen hieß die gute Dame, die ist leider nicht mehr unter uns, Gott hab sie selig. Und Frau Christönissen hat damals schon gesagt, zu uns platten Landkindern, sie werden alle mit Indern zusammenarbeiten. Weil einer der Schulkollegen hatte damals gesagt so, wissen Sie, Frau Christönissen, Englisch, das ist einfach nicht mein Fach. Und dann hat sie ist böse geworden, sie hat gesagt, diesen Luxus können Sie sich hier in der westlichen Welt vielleicht gerade noch so leisten. Aber ein junger Inder, der kann sich das nicht leisten, der in diese Welt geboren wird. Und dann hat sie diesen Spruch gesagt, sie werden alle mit Indern zusammenarbeiten. Und wir haben darüber gelacht. Naja, also schaut euch um, ne, alle, die den Podcast hören. Wo sind denn eure ganzen Kollegen, wo eure Kolleginnen, wo kommen alle her, mit denen ihr arbeitet? Welche Interkulturalität ist denn in den Unternehmen? Und nicht nur in Großstädten, ne? Also, und das ist ein ganz spannendes Thema und da würde ich gerne mit dir reingehen heute.
Ja, wunderbar. Dann bin ich gespannt. Erzähl mir den Fall.
Ja, du fragst mich wieder ein bisschen aus. Ne? Ich fange einfach mal an und du bremst mich, wenn ich zu sehr in den Redfluss komme. Hack ruhig rein.
Genau.
Ich habe gehört, das mögen unsere Zuschauer.
Ich muss ein bisschen nachfragen, weil beim Vorbesprechen habe ich auch ein bisschen gestutzt,
ja,
und den Faden verloren. Und jetzt werde ich aufpassen, dass das nicht wieder passiert,
ja,
und ihr uns gut folgen könnt.
Sei Anwalt unserer Zuhörerschaft. Es ist 2022, mein erstes großes internationales Projekt als Teamcoach. Ich kann nicht in die Details gehen natürlich, aber es ist ein Projekt gewesen, bei dem klar wurde, ich sollte nach Paris fliegen mit einer anderen Person, die Project Management macht. Und ich sollte als Teamcoach unterstützen. Und es waren so 20 Personen aus Paris, 10 aus Deutschland und 10 aus Spanien, die zusammen sich in Paris für ein Projekt Kickoff treffen sollten. Das war ein großes Strukturprojekt, das sollte über 1,5 Jahre gehen. Das heißt, die Komponente, dass die Personen, die auf diesem Projekt zusammenarbeiten, der Grundstein, der da in Paris gelegt worden ist, der sollte gut funktionieren, weil das war ein Erfolgsfaktor für ein gutes Projekt danach. Das war die Ausgangslage.
Okay, du hast gesagt, groß, also wie groß war das Unternehmen? Waren das jetzt, war das ein Unternehmen, eine Unternehmenskultur, damit wir nicht ganz so viele Kulturen an Bord haben? Oder war es wie bei meinen Service Firms, dass man vielleicht eher aus unterschiedlichen Unternehmen zusammengesetzt wird, ein Entwicklungsprojekt hat oder so dergleichen.
Ja. Da finde ich, wird es schon als erstes interessant, wenn wir so ein bisschen einmal in die Waagerechte, einmal in die Senkrechte gehen, weil auf der einen Seite haben wir verschiedene Länderkulturen, die da aufeinandertreffen. Dann haben wir verschiedene Unternehmenskulturen, weil das Firmen sind, die global zusammenarbeiten mussten. Und dann darf man sich ja dann die deutsche Delegation nicht als deutsche Delegation vorstellen, sondern wir sind da angereist mit Personen aus der Softwareentwicklung. Und die Leute, die in der Entwicklung arbeiten, von euch wissen es vielleicht, finden mal jemanden, der deutscher Entwickler ist. Das gibt es so kaum noch auf dem Markt. Klar gibt es deutsche Personen, die die Code schreiben und entwickeln, aber sobald man anfängt, sich in diesem Software-Umfeld zu bewegen, hat man sofort Diversität in den Teams. Da sind Leute aus asiatischen Ländern, da sind Leute aus arabischen Ländern, da sind Leute aus Skandinavien, da sind Leute aus Nord- und Südamerika. Also die Personenvielfalt war schon sehr groß. Das heißt, die deutsche Delegation, die anreiste für die französischen KollegInnen, waren wir die Deutschen. Aber wenn ich mich umsah, die 10 Leute, von denen waren 2 urdeutsch. Der Rest sprach teilweise gar kein Deutsch. Also da sind wir schon in einer wahnsinnigen Vernetzung von Interkulturalität gewesen in diesem Projekt.
Aber so wie ich es verstehe, heißt das, ihr könntet richtig Agilität leben, wenn ihr Softwareentwickler, wenn ihr die agilen Tools drauf habt. Ich gehe davon aus, dass ihr Lean Kanban, dass du Kollegen hattest, die eigentlich Projektmanagement im agilen Sinne inhaliert haben und von der Pike auf mitgelernt haben.
Ja, also lass uns da am Ende nochmal zukommen, wenn wir so ein bisschen wie immer den Abschluss machen, was hat das jetzt mit Agilität zu tun? Die Frage würde ich gerne ein bisschen nach hinten stellen. Kurzer Teaser, Agilität hat ja immer viel mit Erwachsenen, auf Augenhöhe, Disziplin, Struktur zu tun, aber auch immer viel mit Transparenz und Offenheit. Aber sei mal in einer Kultur transparent, die deutsch, amerikanisch, niederländisch geprägt ist und sei mal in einer Kultur transparent, die asiatisch geprägt ist. Da bedeutet Transparenz etwas ganz anderes und ein deutscher Manager, der sagt, ja, das ist jetzt mal wirklich nicht gut gelaufen hier, da müssen wir noch mal ran, Leute, in Deutschland, in den Niederlanden, in den USA wird sowas als, okay, wir raufen uns zusammen erlebt. Und in asiatischen Kulturen kann das als Demütigung vom Team gewertet werden, wenn jemand so etwas sagt. Und da sind wir schon ganz tief drin. Und gehen wir nachher nochmal drauf ein, wenn wir am Ende uns fragen, was hat das mit Agilität zu tun, wäre mein Vorschlag.
Genau, und das ist die große Herausforderung, deswegen finde ich den Fall eben so.
Geil,
toll.
Okay, gut, ja, lass uns, challenge mich, ich hab Bock. Ich würde nochmal weiter erzählen?
Ja,
genau.
Du bist angekommen,
genau,
in Frankreich.
Ich bin noch nicht angekommen in Frankreich. Denn ich hatte dann wild versucht herauszufinden, wer sind meine Stakeholder. Ich hatte den Auftrag, diesen ersten Kickoff-Workshop zu gestalten, ne? Irgendwie ein Kennenlernelement. Dann musste ein Projektscope grob skizziert werden und gemeinsam sich dann auf diesen Projektscope geeinigt werden. Und ich hatte dann versucht, 8 Wochen vorher da irgendwie die ersten Ansprechpartner zu kriegen, Termine einzustellen, E-Mail-Verkehr. Und es kam herzlich wenig bis gar nichts zurück aus Frankreich. Das hatte mich als erstes irritiert. Ja, dann ging so die erste Woche ins Land, die zweite Woche ins Land, dann hatte ich mal meiner Chefin Bescheid gesagt, weil alle Personen mit einem höheren Titel, die haben Antworten gekriegt auf ihre Nachrichten, nur ich nicht. Ich musste immer irgendwo mitfahren und dann wurde das gerne vergessen. Das hat mich schon mal irritiert, dachte ich so, okay, gut, Status scheint in dieser französischen Firma schon zu zählen. Das kannte ich so aus meiner deutschen Firma, in der ich gearbeitet habe, eigentlich nicht. Da war viel mit flachen Hierarchien unterwegs. Und dann sagte meine Chefin zu mir, Fabian, vielleicht fährst du mal mit der anderen Kollegin, die auch auf dem Projekt arbeitet, aber einen ganz anderen Workstream betreut, also einen ganz anderen Teil von diesem Projekt fährt, fahr doch mal mit der mit, die ist 2 Wochen vor dir in Paris. Da habe ich gedacht, okay, gut, ist das notwendig? Und sie sagte mir sehr nachdrücklich, ich möchte, dass du da mitfährst und dir das alles mal anguckst. Du wirst so viel lernen über dein Projekt, nur weil du bei dem anderen Projekt dabei bist. Vielleicht kannst du mal mit der einen oder anderen Person Kaffee trinken gehen. Ja, dann hatte ich die Reise gebucht, wartete ab und dann kam tatsächlich eine E-Mail von einer meiner Stakeholderinnen. Ich dachte, jetzt können wir endlich Nägel mit Köpfen machen, Projektscope besprechen, Termine, was weiß ich. Jetzt rate, was in der E-Mail stand.
Das war eine französische Mail?
Ja.
Die gehen so gerne essen.
Ja, die gehen so gerne essen. Und das klingt jetzt so klischeehaft, die gehen so gerne essen. Weil so gucke ich da auch mit einer deutschen Brille mittlerweile drauf, die gehen so gerne essen. Ja, es kam die Frage, hallo Fabian, wir haben verstanden, du bist auch bei dem Workshop dabei. Die haben mich nicht mal als Workshop-Moderator anerkannt in dem Moment. Bitte wähl doch jetzt schon mal aus, es war 4 Wochen vorher, bitte wähl doch jetzt schon mal aus, was möchtest du denn zum Abendessen als Hauptgang haben, was als Dessert und beim Mittagessen, wir holen immer was von so einem tollen französischen Marktladen. Hier ist es die Auswahl an Speisen, bitte wähl dir mal Vorspeise, Hauptspeise, Dessert aus. Und da bin ich einmal hinten übergefallen. Ich wollte einen Workshop organisieren. So Kinkerlitzchen wie jetzt zusammen essen oder so, das war für mich zweitrangig. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ich habe viel in diesem Projekt gelernt.
Ich höre gerade trapsen. Okay, die haben mich nicht als Projektmanager wahrgenommen. Die wollten essen. Ich bin Projektmanager.
Ja, die haben mich nicht als, ich bezeichne mich dann in dem Fall nicht als Projektmanager, aber die haben mich nicht als Instanz, die diesen Workshop mit vorbereitet und fährt, gesehen. In keinster Weise, sondern diese Rolle habe ich gar nicht bekommen irgendwie. Ich war dann einfach auf einer windigen Teilnehmerliste aufgetaucht. Dann haben die allen Teilnehmenden erstmal die E-Mail geschickt, hey, was wollt ihr eigentlich essen? So. Und dann kam der Termin, wo die Kollegin mich mit nach Paris genommen hatte. 2 Wochen vor meinem eigentlichen Termin. Da drüben. Auch hier wurde, also hier war ich zu spät mit dem Essen auswählen. Das war schon ganz, ganz schlimm. Also dann kam irgendwie, wurde ich nachnominiert und dann musste ich nach Essen auswählen. Das war das Erste, was geklärt werden. Ich hatte noch kein Hotel, es war kein Flipchart aufgebaut, wir hatten keinen Projektscope, gar nichts. Aber Essen hatte ich ausgewählt. Und dann bin ich damit rübergefahren, diesen Workshop mitgemacht und dann rief meine Chefin an und fragte mich, Fabian, na, wie ist es? Und dann meinte ich so, schon anders als bei uns. Was ist denn anders? Da meinte ich so, ich habe das Gefühl, hier wird auf andere Dinge Wert gelegt. Ja, auf was denn? Und dann lockte sie mich so ein bisschen. Und worauf sie hinaus wollte ist, Fabian, ich hätte einen Pitch für dich. Mach doch mal zum Projektstart mit den Kollegen aus Spanien und Frankreich eine Schulung zum Thema interkulturelle Zusammenarbeit auf einem Projekt. Mhm. Dann meinte ich so, warum glaubst du, wir brauchen das? Und dann sagte sie so, das mit dem Essen. Mach ich sie, was ist damit? Ja, das ist gelebte Interkulturalität. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht verstanden gehabt.
Und sie hat das wirklich schon ganz früh angebracht. Also eigentlich hatte sie das schon ganz klar auf der Agenda.
Ja, sie hatte das auf der Agenda. Sie hat das auch bei unserer CPO damals gepitcht, die für dieses Projekt zuständig war. Die hat das auch nicht sehen wollen. Und du lachst jetzt schon so wissen. Ja, was erwartet mich in Frankreich?
Wir werden hören.
Ja, ich bin dann tatsächlich mit allen Wassern gewaschen darüber und wollte dann in meinem Projektstrang das umsetzen, hatte vorher ein paar E-Mails geschrieben, hatte mir in den Wochen vorher, wo ich mit der Kollegin dann in Frankreich war, schon meine Stakeholder zusammengegriffen, dann einmal Hallo gesagt, kurz mit denen schnell einen Kaffee getrunken und dann gepitcht, hey, ich würde gerne dieses interkulturelle Training machen, was meine Chefin da uns angeleiert hatte. Und ja, da wurde mir auch ein Kontakt gegeben, das war die Chefin von der Chefin in Frankreich, an die sollte ich mich bitte wenden. Warum? Weil wenn ich die Chefin der Chefin überzeuge, dann muss ich auf der Ebene, auf Augenhöhe, auf der Ebene meiner Stakeholder gar nichts mehr machen.
Dann hast du die Rolle.
Dann habe ich die Rolle, so. Also habe ich dann mich mit der Chefin von der Chefin getroffen, mit der einen Kaffee getrunken, mich kurz vorgestellt. Ich habe mein schönstes Schwiegersohn-Lächeln aufgesetzt und erzählt, ja, dass ich ja so ein Training vorhab zu machen mit denen, weil, oh, interkulturelle Zusammenarbeit. Und das ist von der Erin Meyer. Und irgendwie kannte sie diesen Begriff Erin Meyer, die ist auch im Bereich Female Leadership sehr stark aufgestellt. Und das hat ihr dann imponiert und gesagt, ja, das machen wir. Und dann kriegte ich das okay, 3 Stunden einen Cultural Workshop zu machen als Kickoff für mein Projekt. Und Wilma, ich habe so viel gelernt. Ich habe so, so viel gelernt. Das werde ich nicht mehr vergessen.
Ich bin gespannt, wie du uns gleich in die einzelnen Aspekte reinführst.
Ja.
Denn eigentlich haben wir schon zentrale Punkte gehört aus Erin Meyers einzelnen Ebenen.
Welche Punkte hast du schon rausgehört?
Kommunikation.
Ja, was genau?
Explizit und implizit.
Genau.
Also wie viel zusätzliche Information wird benötigt? Wie viel muss man zwischen den Zeilen lesen?
Ja, was hast du noch rausgehört?
Trust.
Trust, ja, Beispiel. Wie wird
Vertrauen.
Wie wird Vertrauen aufgebaut, richtig?
Über Leistung, das wäre vielleicht deins, die Agenda ja. steht, ich bin super, ich habe doch ja. den Lead hier auf, warum erkennt das hier keiner?
Ja, und Führung, ne? Hierarchie versus Egalität, sagt man, glaube ich, ne? Also wie werden Entscheidungen getroffen? Ich musste zur nächsten höheren Person gehen, das kannte ich so aus Deutschland nicht. Ich würde unsere Hörenden mal einfach abholen mit dem Aaron Meyer Modell und genau. dazu ein paar Kleinigkeiten erklären und dann steigst du ein mit deiner Diplomarbeit und dann gucken wir am Ende, wie wir es zur Agilität führen.
Ich glaube, ich brauche nur mit meiner Diplomarbeit schließen.
Okay, gut. Super. Dann fange ich einmal an. Was hat Aaron Meyer gemacht? Aaron Meyer hat in ihrem Buch Culture Map beschrieben, wenn Bürokulturen zusammenkommen, dann haben wir, sie hat 8 große Kategorien rausgearbeitet, dann unterscheiden wir uns in 8 großen Kategorien. Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, die Art und Weise, wie wir Feedback geben und empfangen, die Art und Weise, wie wir überzeugen und argumentieren, die Art und Weise, wie wir führen, die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen und vorbereiten, die Art und Weise, wie wir Vertrauen aufbauen, die Art und Weise, wie Widerspruch und Meinungsverschiedenheit austariert werden und last but not least, die Art und Weise, wie wir Zeit verstehen und Zeitplanung managen. Und diese 8 Kategorien auf einen Bürokontext angewendet sind kulturell ganz unterschiedlich geprägt durch die Art und Weise, wo wir aufwachsen und in welchem Kontext wir aufwachsen. Und sich darüber gewahr zu werden, so Aaron Meyers Hauptaussage, dass wir diese Unterschiede haben und dann ein Team, eine Gruppe, ein Projekt zu befähigen, über diese Unterschiede hinauszuwachsen und die zu ihrem strategischen Vorteil zu nutzen, das ist gelebte Diversität zum Vorteil des Arbeitgebers im Unternehmen. Und da gibt Aaron Meyer einen Ratschlag zu, ein Training zu. Da gibt es eine Möglichkeit, das zu bestimmen und darüber Teams zu befähigen, darüber zu reden und das zu nutzen.
Und die Aufgabe, die du dann übernimmst als Coach, ist ja diese Unterschiede offen zu legen, darüber zu sprechen und ins Gespräch zu kommen. Und da fand ich die Map, die du gezeigt hast, auf die gehst du bestimmt gleich nochmal ein, total hilfreich. Und ich habe sie ja auch gemacht. Ich werde sie ein paar Mal anwenden müssen.
Ah.
Und man ertappt sich wirklich so, oh Gott, da bin ich wirklich typisch deutsch.
Ja.
Oder ich war wir haben über Zeit gerade gesprochen.
Ja, genau.
Ich war doch in Spanien im letzten Jahr für ein Projekt und die haben die Zeitagenda, ich war die ganze Zeit lost in space, weil Agenda ist, ja, wir haben uns jetzt verabredet, dass wir in 3 Stunden da sind.
Ah, okay.
Also das war auch nicht so schön linear getaktet, wie ich mir das vorgestellt habe.
Interessant.
Aber gut, dann muss man einfach so ein bisschen Widersprüche aushalten und Ambiguitätstoleranz an den Tag legen. Und da muss ich gerade einen Zwischeneinschub machen zu meinen HR-Themen, dass ich sage, was wir hier lernen, brauchen wir zukünftig in Organisationen, wenn wir uns anschauen, welche Zukunftskompetenzen, wie wir in Organisationen arbeiten, wir in geteilten Teams arbeiten. Auch hier in unserem ganz normalen Organisationskontext werden wir andere Kompetenzen, Werte und Arten der Zusammenarbeit brauchen.
Die auf diese Interkulturalität
und
eingehen.
Und da geht ganz viel von dem, was wir hier heute hören, rüber auch in unsere alltägliche Arbeit.
Ja, erstmals, ich glaube, also das kann man aus 2 Richtungen betrachten. Einmal, ein Team wächst in sich zusammen, da nutzt man die interkulturellen Dimensionen, die beispielsweise, da gibt's auch andere, die andere WissenschaftlerInnen gefunden haben, aber Aaron Meyer ist ein sehr, sehr bekanntes Modell dafür. Da gibt es einmal die Dimension das Team, wie wächst das Team zusammen, aber natürlich auch aus einem HR-Kontext end-to-end. Wo fange ich eigentlich mit dem Reporting an? Wo habe ich da eventuell schon einen unterschwelligen Bias irgendwie drin? Und wie ist so ein Lebenszyklus von einem Mitarbeiter in einem Unternehmen und wo setze ich da Akzente als eine Personalentwicklung, als ein Recruiting-Bereich, um diese Interkulturalität, die uns passiert in Unternehmen, zu managen und zu gestalten?
Ja. Genau. Und dann ist der Sprung nicht mehr weit auch zur Diversität.
Ja, klar.
Zu Diversity, Equity, Inclusion.
Ja.
Und da schließt sich der Kreis wieder. Und deswegen ist unser Beispiel eigentlich die Kulturebene.
Genau.
Und jetzt darfst du vorstellen.
Ich würde gerne ein bisschen reingehen. Ich habe gesagt, wir machen nicht alle Kategorien, ne? Aber so 2, 3 Beispiele würde ich gerne aus meinem Frankreich-Case bringen. So. Also die Sache mit dem Essen, die hatte ich jetzt schon angeteasert, ich löse das mal ganz kurz auf. Wenn wir in Erin Meyer reingucken, dann sagt sie, auf diesen Skalen, also Vertrauen, stellt euch vor, Vertrauen ist eine große Skala, da gibt es das eine Ende der Skala, das ist aufgabenbasiertes Vertrauen. Und das andere Ende der Skala ist beziehungsbasiertes Vertrauen. Also auf gut Deutsch, wird Vertrauen durch Leistung erbracht oder wird Vertrauen durch persönliche Nähe erbracht? Heißt, alle deutschen Zuhörenden können sich jetzt mal an die eigene Nase packen, wenn wir großflächige Tests machen von Personen, die in einem deutschen, niederländischen Kontext beispielsweise unterwegs sind, dann finden wir, tendieren die sehr stark dazu, dass sie Vertrauen in Unternehmen an Leistung und Aufgaben knüpfen. Heißt, mach deine Arbeit gut, halte deine Deadlines ein, mache deine Dokumentation super, dann vertraue ich dir. Dann habe ich das Gefühl, boah, die Wilma, die ist jemand, mit der kannst du zusammenarbeiten, mit der kannst du feststellen. Ja, warum? Ja, weil die hat doch ihre Deadlines eingehalten, die hat doch ihre Aufgaben gemacht, die hat sich richtig gut gekümmert um ihre Arbeit, um ihren Shit. So. Und da prallen dann schon 2 Welten aufeinander, weil die französische und die deutsche Kultur ist da schon einen ganz großen Schritt auseinander. Aber andere Kulturkreise sind relativ noch viel weiter weg davon, beispielsweise südamerikanische Kulturkreise. Ich habe das aber schon relativ so krass gemerkt in diesem französischen Projekt, woran? Denen war völlig egal, dass ich eine gute Agenda mitgebracht habe. Denen war völlig egal, dass ich mit meinem Flipchart-Köfferchen angereist war und alles so schön niedergeschrieben hatte und schon Boxen und Stifte und alles. Ich meine, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich bin so ein richtig kleiner Nerd, was Facilitation angeht. Ich habe alles dabei, meine bunten Zettel und so. Wilma schaut mich an und lacht. Das zählte überhaupt nicht in Frankreich. Das zählte nicht. Was zählte war, lass doch mal abends zusammensitzen, eine Flasche guten Rotwein trinken, was Leckeres zusammen essen und dann erzählst du mir mal, was du für eine Person bist, Fabian. Wie bist du so drauf? Und wie gesagt, wir sind da in der westlichen Welt noch schön nah aneinander. Das Gleiche in einem Kontext, ne, stellt euch vor, ne, also das ist nicht nur Klischee, dass das in arabisch geprägten Ländern sehr, sehr wichtig ist. Es wird ganz viel über Familie, über Vertrauen, über die persönliche Ebene geregelt. Und dann am Ende redet man mal kurz über das Geschäftliche. Aber vorher muss die Ebene da sein. Das ist ein Beispiel dafür.
Und deswegen haben in dem wissenschaftlichen Umfeld, in dem ich gearbeitet habe, die Professoren gesagt, also ein guter Kickoff, dafür fahren wir vor Ort, wir lernen uns alle persönlich kennen und die Videokonferenztechniken der 80er Jahre, die sind auch wieder alle eingepackt worden.
Ja, krass.
Weil man fliegt doch noch über den Teich, weil genau das können wir so nicht ersetzen.
Ja, das merken wir jetzt auch immer wieder so post-Covid, ne, dass das Face-to-Face-Meeting eine Reunion erlebt, in manchen Fällen sicherlich unnötigerweise, aber gerade bei so großen Projekt-Kickoffs, 1,5 Jahre sollten die zusammenarbeiten, das war wichtig, ja. Wollen wir noch eine der Dimensionen angucken?
Auf jeden Fall, aus deinem Beispiel.
Was wäre noch interessant? Also ich finde, was man hier noch rausziehen kann, ist Führen, ne? Auch wieder die Skala Führung. Erin Meyer sagt, es gibt auf der einen Seite egalitäre Führungsstrukturen, flache Strukturen und auf der anderen Seite der Skala hierarchische, klare Rangordnung. Auch hier die Deutschen schon auf der egalitären Seite, aber ein bisschen mehr hierarchisch geprägt als vielleicht manche andere Führungskulturen. Die Franzosen noch viel hierarchischer geprägt. Dieser relative Unterschied auf der Skala von Erin Meyer zeigt schon, und sie hat da großflächige Tests gemacht mit Personen, ja. Also, wenn sie sagt, hey, in ihrem Buch, die Franzosen liegen ungefähr hier auf der Skala, die Deutschen liegen ungefähr da auf der Skala, das kann man challengen, aber ich glaube, die N-Größe, die dahinter steckt, die ist sehr, sehr groß. Ja.
Okay, das heißt, du bist ein Fuchs gewesen, doch lieber zur Chefin der Chefin zu gehen.
Ja, das hatte mir meine ehemalige Chefin auch geraten. So, Fabian, es reicht nicht, ein Fuchs zu sein. Man muss sich auch im Wald auskennen. Und deswegen hier mein Tipp, geh mal zu der Chefin von der Chefin. Weil als ich dann gepitcht hatte auf meiner Augenhöhe, die für mich Augenhöhe war, die französische Kollegin hatte mich nicht auf Augenhöhe wahrgenommen. Ich war für die irgend so ein Hansel mit ein paar Flipcharts und ein paar bunten Zetteln. So trat ich ja auch auf dann da. Die hatte dann, als ich vorgeschlagen habe, 3 Stunden Culture-Workshop machen. Erin Meyer hat die gesagt, auf gar keinen Fall. Dann meinte ich so, ich habe deine Chefin schon angesprochen, die ist dafür. Dann war die ruhig. Das war auch gar kein böses Blut. Im deutschen Unternehmen wäre das als politischer Schachzug gewertet worden, als ein Du umgehst mich, Fabian, ne? Eine egalitäre Struktur ist hier eher bekannt. In Frankreich war das dann, okay, gut, die nächsthöhere Person im Raum sagt das, dann beuge ich mich denen, aber nicht mal mit irgendwie bösem Blut, sondern for good, ja? Also da habe ich in meinem Projekt das auch viel erlebt, so. Und ich glaube, was dann noch interessant wäre als Kategorie neben den anderen, die wir jetzt hier haben, wäre sowas wie Meinungsverschiedenheiten, Widerspruch. Konfrontativ oder konfliktvermeidend? Ist mir in dem Projekt auch einige, du redest schon wieder, Wilma, ist mir in dem Projekt auch einige Male passiert, dass wir irgendwie so, also wir bringen eine große Gruppe von schlauen Menschen zusammen. Meetingkultur in Deutschland, wie ich sie kenne, gibt's jemanden, der jetzt gerade da Schmerzpunkte mitmacht, können wir das so gemeinsam entscheiden? Dann die Leute melden sich, die sagen sofort Bescheid und diskutieren mit und sind sehr bereit, offen in die Konfrontation zu gehen. Diese offene, hey, wir sprechen das an, was uns stört, Mentalität, we agree to disagree, gibt's auch. Das ist eine Sache, die wird in Deutschland eher gelebt. In Frankreich Ruhe im Meeting, Ruhe. Dann gehe ich davon aus als Coach, alles klar, gut. Wenn jetzt keiner einen Widerspruch hat, dann heißt das, ist das so entschieden. Auf gar keinen Fall ist das so entschieden. 3 Wochen später, die eine Sache, die wir schon entschieden hatten im Meeting, die wurde dann wieder einkassiert von irgendwem, der eine höhere Position hatte. Das heißt, auch diese Idee von, wir widersprechen uns öffentlich im Meeting, die ist eine ganz andere Kulturdimension in Frankreich, in Paris gewesen, in dieser Unternehmenskultur, wie ich sie kennengelernt habe, als bei meinem deutschen kleinen Unternehmen.
Aber zeigt das nicht auch, okay, ich muss aufpassen, wie viel Widerspruch ich in so einem Meeting offen kundtue, wenn es durch die Hierarchiestufen nochmal gehen könnte? Kann ich dann auch sowas wie Gesichtsverlust erleiden oder als inkompetent wahrgenommen werden? Ist das für die Kultur jetzt auch noch spezifisch?
Und ich finde da, das ist jetzt eine schöne Überleitung zur Agilität, so ein bisschen schon, ne? Weil was tun wir in den agilen Formaten? Wir versuchen Augenhöhe herzustellen zwischen Leuten, die Ahnung von dem haben, was sie da bauen. Bei einer Retrospektive, ne, das Format kennen wir mittlerweile, habe ich schon ein paar Mal erklärt. Wir versuchen gemeinsam alle 2-3 Wochen miteinander zu lernen, was lief gut, was lief nicht gut, was wollen wir nächstes Mal besser machen. In einer Kultur, in der es nicht schick ist, offen über Kritik zu sprechen an anderem, am System, ist das super, super schwierig, wenn ich mit meinem deutsch-amerikanisch-niederländischen Verständnis dann reinkomme und sage so, ah, Meeting-Kontext, wir machen jetzt eine Retrospektive zusammen. Redet doch einfach mal offen und ehrlich darüber, was euch jetzt gerade gestört hat in den letzten 2 Wochen. Und wenn du dann arabisch geprägte Kultur, asiatisch geprägte Kultur, deutsch-niederländisch, amerikanisch geprägte Kultur in einem Raum hast, die verstehen sich dann nicht, obwohl sie alle Englisch sprechen. Die sprechen eine andere Sprache. Dann sagt ein Kollege zu meinem Kollegen aus Indien, hey, ich hätte von dir hier etwas anderes erwartet. Und dem seine Führungskraft ist mit im Raum. Der hat sich erstmal 3 Tage krank gemeldet danach. Und dann brauchte der ein Coaching, weil für den war das ein Affront, eine Beleidigung, eine Niedermachung in so einem Meeting, wo ich ja versucht habe als Coach einen Safe Space zu erstellen, da vor anderen Leuten über Systemverhalten, da konnte der gar nichts für, aber outgecallt zu werden vor allen anderen, hey, das musst du nächstes Mal anders machen, konnte er nicht mitleben. Und so krass kann euch Interkulturalität um die Ohren fliegen, wenn die nicht ordentlich gemanagt wird.
Okay. Und das ist die Überleitung eigentlich zu meinem Fazit meiner Diplomarbeit.
Ich bin gespannt.
Und auch, wie wir agile Projekte agil halten, auch in einem interkulturellen Kontext, nicht der Umfang der Diversität oder Kulturalität ist entscheidend, sondern der Umgang damit für den Erfolg.
Ja.
Es ist egal, wie viele Nationen an Bord sind, wie bunt die sind, sondern wie wir schaffen, damit umzugehen und die verschiedenen Sichtweisen, die eigentlich einen Mehrwert bringen, weil wir viel mehr Perspektiven, viel mehr Erfahrungswerte im Hintergrund haben, die nutzbar zu machen.
Ja.
Das ist die große Herausforderung.
Ich hatte jetzt bei der Vorbereitung gesehen, Wilma, und da hat deine Diplomarbeit damals schon in die richtige Kerbe geschlagen, ne? Ich glaube irgendwie.
Du willst jetzt nicht sagen, dass ich was in die falsche Kerbe geschlagen
habe. Nee,
in die richtige.
Setz mich aufs Pferd, wenn es falsch ist. Nein.
Sonst kriege ich noch Ärger mit der Professorin.
Nein, in die richtige Kerbe.
Zweifle an meiner Note.
Ich hatte in dieser Vorbereitung gesehen, ich glaube, war es McKinsey, eine von den Big Five, hatte mal eine Recherche dazu gemacht. Das sind bis zu
30%, glaube ich, die Teams mehr rausholen können an Effektivität für einen Arbeitgeber, wenn sie so Basics im Bereich Interkulturalität auf dem Schirm haben. Wenn ich nicht die ganze Zeit in diese Fettnäpfchen trete bei meinem Kollegen. Und wir haben jetzt nur drei Kategorien vorgestellt. Ne? Wir verlinken euch das Video zu Aaron Meyer, ist auf Englisch. Ich packe auch nochmal die Culture Map rein. Ist jetzt wirklich unbezahlte Werbung. Ist ein wirklich, wirklich tolles Tool. Wenn ihr, ob ihr jetzt beim Zahnarzt sitzt und euer Team divers ist oder ob ihr irgendwie in einem großen Unternehmen arbeitet, wo ihr verschiedene Nationen habt, die aufeinander, ich will nicht sagen prallen, sondern die eigentlich einen Mehrwert sein können, dann ist dieses Buch von Aaron Meyer wirklich Gold wert, weil es hilft euch, die richtigen Vokabeln zu haben, um endlich zu verstehen, warum will mein lateinamerikanischer Kollege die ganze Zeit mit mir so lange frühstücken gehen oder essen gehen oder was weiß ich, weil dort baut der Vertrauen auf. Und ich als Deutscher denke, mach doch einfach deine Arbeit, dann ist dein Vertrauen, dann ist das super.
Also mir hat es auf jeden Fall richtig viel gebracht, bei Aaron Meyer reinzuschauen.
Cool, ja.
Also das hat richtig Spaß gemacht, weil es einfach so anwendungsnah ist. Und meine Herausforderung ist, das bei meinem nächsten Meeting anzufangen und anzufangen mit dem Team und den Leuten, die ich habe.
Ja, du kannst mich buchen für so ein Training. Ne? Ich bin ausgebildeter interkultureller Trainer in dem Bereich. Ich darf jetzt nicht sagen, dass ich das im Aaron Meyer Bereich mache, aber natürlich nutze ich das Modell dann auch. Ne? Da können wir gerne mal drüber sprechen. Ich habe auch einen Fragebogen dazu, den man dann durchgehen kann. Dann kann man, das habe ich auch mit meinen Studis jetzt gemacht. Also ich weiß nicht, ob jemand von denen noch rein.
Du hattest mir ja schon ein bisschen was gezeigt und
genau. Also mit meinen Studis habe ich es auch gemacht. Die haben auch internationale Projektteams gebildet. Leute aus Frankreich im gleichen Team wie Leute aus Ghana von zum Beispiel, die darüber gewahr machen, wenn ihr jetzt für 6 Wochen in diesem Projekt zusammenarbeitet, es wird eine unterschiedliche kulturelle Prägung aufeinandertreffen. Manche von euch, bei denen ist das, was gesagt wird, das, was gemeint ist. Und bei anderen, ne, irgendwie, wir haben auch einen Japaner im Kurs gehabt, Kuki Omu heißt das, glaube ich, in Japan, die Luft lesen lernen. Ja, also, dass ich versuche, so den Kontext vom Gesagten, da sind wir bei der Kommunikationsebene, durch das nicht, was gesagt wird, sondern in welchem Kontext es gesagt wird, zu interpretieren, da sind wir Deutschen Wahnsinn. Ich auch, du auch, da sind wir sie schlecht drin. Sag mir doch einfach, was du willst. Aber manche Leute können das nicht aus kultureller Prägung. Und das ist nichts Schlechtes oder Gutes. So funktioniert einfach die Welt.
Das heißt, wir werden berichten aus dem nächsten Workshop.
Ja, wir werden berichten aus dem nächsten Workshop. Haben wir genug über Agilität Unplugged geredet oder soll ich dazu noch einen Satz machen, Wilma?
Dir liegt noch ein Satz auf der Seele.
Ja,
dann.
Ich hatte so ein bisschen nochmal geguckt, was hat das jetzt mit Agilität zu tun? Ich hatte vorhin schon mal gesagt, die Retrospektive ist so ein typisches Meeting, wo das aufeinander prallt. Das kann aber auch sein. Ich fand einen Fall auch sehr bezeichnend, wenn ein, was wir ja auch häufig machen, ist, agil heißt auch an bestimmten Stellen Definition of Done, ordentliche Dokumentation zu machen. Der japanische Mitarbeitende im Team, der asiatisch geprägte Mitarbeitende im Team, in dem Fall war es ein Japaner, der fühlte sich in seinem Vertrauen hinterfragt, wenn der deutsche Chef gesagt hat, ja, das ist alles super, aber bitte dokumentier das nochmal ordentlich. Also bitte schreib doch nochmal eine Definition auf dann, wir haben hier eine Dokumentationsrichtlinie. Wir haben hier so eine Abfolge von detaillierter Dokumentation, die an jeder Stelle gemacht werden muss. Was der Kollege aus Japan verstanden hat, war, mein deutscher Chef vertraut mir nicht. Und da hat der deutsche Chef in keinster Weise dran gedacht. Ne? Also das ist auch so eine typische Sache, diese typischen agilen Rhythmen, wo ja agil sagt, egal wo wir auf der Welt sind, wir rollen überall Lean oder Scrum oder Kanban aus, aber in der Art und Weise, weil es ja ein Framework ist, das Personen zusammenbringt auf verschiedene Rituale, da, wo die Rituale ausgestaltet werden, da hat der Scrum Guide, finde ich, eine krasse Schwäche. Weil er sagt nicht, wenn du dieses Ritual so ausgestaltest, dann achte auch darauf, dass die interkulturelle Kompetenz mitgedacht wird. Sondern es wird so getan, als wenn Scrum One Fits All für jedes Team funktioniert. Und ich würde mittlerweile als Senior Coach, darf ich stolz sagen, nein, das stimmt nicht.
Adaptiert es.
Genau, so ein Meeting kann euch um die Ohren fliegen, ein agiles Meeting, wenn ihr es auf Augenhöhe plant, aber dann einen One-Fits-All-Approach macht, weil ihr glaubt, da treffen keine verschiedenen Kulturen aufeinander. Und das müssen nicht mal Länderkulturen sein. Das können Company-Kulturen sein. Oder welche Kulturen können es auch sein, liebe Wilma?
Alle, die man sich so vorstellen kann.
Ich erinnere mich an eine schöne Geschichte zwischen Ost-West, die du mir über die Feiertage mitgegeben hattest. Aber da gehen wir jetzt, glaube ich, nicht drauf ein.
Darauf wolltest du hinaus.
Und nochmal einschießen.
Doch, ich erzähl's. Genau, ein Ost-West-Crash.
Ja, kann auch sein.
Im Nachgang meiner Diplomarbeit bin ich gefragt worden, warum haben Sie das nicht auf Ost-West-Thematik aufgebaut? Da gäbe es so viel zu sagen. Und da war ich noch im Studium und habe gedacht, naja, mag ja sein. Und dann bin ich ja nach Sachsen-Anhalt gezogen und mein Kind ist in die Kita gekommen. Das war wunderbar, ganz unproblematisch. Und der erste Elternabend war es nicht. Es war eine kleine Feierlichkeit, die Kinder haben was aufgeführt und es war um 13 Uhr,
ja.
Geht's los. Ja, ich bin vom Niederrhein, da, wenn ich da um 13 Uhr langsam anreise und so noch einen kurzen Schnack halte und meinen Platz suche, dann ist ja alles total in Ordnung. Wa? Also ja. War ich Punkt 13 Uhr auf dem Parkplatz. In dem Moment waren die Kinder leider schon mit dem Programm im ersten Satz gestartet.
Ah, geil. Ja,
also,
ja.
Ja, also da ich war definitiv zu spät. Alle mussten rücken und rummeln und ich war natürlich wieder klar, die Westmutti hat es mal wieder nicht.
Hast du wieder nicht geschnallt. Okay, geil.
Ja, ja, aber ich finde, daran kann man auch erkennen. Also, ne, wir waren ein geteiltes Land. Also ich habe da wenig Erfahrung mit, als jemand, der noch ein bisschen jünger dann ist. Aber auch da ist eine unterschiedliche kulturelle Prägung sicherlich da, ne? Und ja, das würden wir euch gerne mitgeben.
Wir müssen einen Podcast mit meinem Mann machen zu dem Thema.
Ah, weiß ich nicht. Da, glaube ich, bin ich nicht der Beste. Lanz und Precht kriegen das immer vorgelebt, dass sie zu wenig die Ostkultur betrachten. Das will ich nicht
und
auch bei uns mit reinpacken.
Zu weit ab von Agilität.
Ja,
und dann
ich auch.
Kann ich meine ganzen HR-Themen gar nicht mehr so ausbreiten,
ich
wie ich
auch.
Das möchte.
Super.
Deswegen treffe ich mich ja mit dir und freue mich, dass ihr alle zuhört.
Cool. Dann würde ich sagen, bleibt uns nochmal anzuteasern. Was haben wir nächstes Mal für euch? Ich habe vorhin bei dir einen Vorschlag eingereicht und ich glaube, der ist durchgegangen, oder?
Der ist durchgegangen.
Gruß an meinen lieben Kollegen, den Robert, der hoffentlich auch zuhört. Du hast mich auf ein gutes Thema gebracht. Der hat nämlich letztlich in einem Meeting mir um die Ohren geschmissen. Fabian, ich habe in einem schlauen Podcast gehört, Continuous Improvement. Da geht es um Continuous, weil Improvement kann jeder. Also ich würde gerne ein bisschen mit dir eingehen auf kontinuierliche Verbesserung. Was heißt kontinuierliche Verbesserung im Unternehmen? Wie wird das gelebt? Was gibt es da für Formate außer die Retrospektive? Und ja, da habe ich einen Fall mitgebracht und bin gespannt, dass du mir ein Loch in den Bauch fragst.
Okay, und ich höre daraus, er ist ein fleißiger Podcast-Hörer von uns.
Ich war ganz stolz, das ist einer von den Leuten, die ich ganz toll finde bei uns im Unternehmen, mit denen ich ganz, ganz gerne zusammenarbeite. Großes Lob. Und ja, wenn der das hört, dann scheinen wir hier was Gutes zu machen.
Also, dann danke für die Rückmeldung und das nehmen wir auf. Also, Fabian,
ich würde sagen,
wir stellen das Thema ein.
Ziehst du den Stecker?
Ich ziehe den Stecker und verabschiede mich. Schreibt uns über Anregungen, Themenwünsche.
Freuen wir uns, ja. Ich habe auch schon die erste Anfrage gekriegt, ob jemand mal zu uns im Podcast kommen darf. Vielleicht machen wir das auch mal irgendwann. Mal schauen. Cool. Dann würde ich sagen, wir ziehen den Stecker, liebe Wilma. Das war's jetzt bei Agilität Unplugged. Echte Fälle, echte Menschen mit Wilma Klaassen von Husen.
Und Fabian Schwarz.
Ciao. Das war Agilität Unplugged. Echte Fälle, echte Menschen. Moderation und Redaktion Wilma Klaassen von Husen und Fabian Schwarz. Produktion und Schnitt Studio 36. Feedback, Fragen und Anregungen schreibt uns gerne auf LinkedIn oder kontaktiert uns über die Website. Alle Infos dazu sowie alle besprochenen Tools und Praktiken findet ihr in den Shownotes. Eine neue Folge gibt es jeden Donnerstag im neuen Monat. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns, lasst uns eine Bewertung da und teilt die Folge mit anderen. Danke fürs Zuhören und bis bald.